Wohlstand entsteht meiner Meinung nach, weil Menschen mehr tun, als gerade bequem ist. Diese Verantwortung zu übernehmen und die zu sehen, das ist das, was mich jeden Tag antreibt und motiviert und was mich auch, zumindest bis heute, immer vom Fleck gebracht hat.
Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du reinhörst. Hier ist dein Inside Talk. Das ist das monatliche Format von Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast von Vodafone Business. Und ich bin Christoph Posek. Ich möchte heute von der Unternehmerin und Journalistin Franka Lehfeld hören, wie sie so ein bisschen gerade die Welt sieht, welche Themen sie faszinieren und vor allen Dingen natürlich, welche Schlüsse sie daraus zieht. Denn mitten in der Vorbereitung auf die Folge habe ich aus Versehen die Mediathek eingeschaltet und da sehe ich bei Maischberger sitzen Franka Lehfeld. Ich glaube also, es gibt genug zu besprechen. Insofern, herzlich willkommen, Franka. Schön, dass du da bist.
Hi, Christoph. Danke, dass ich da sein darf. Zum zweiten Mal.
Genau, das letzte Mal auf dem OMR-Festival. Das steht, glaube ich, auch nächste Woche wieder an. Ich werde auch da sein. Du, glaube ich, auch, ne?
Absolut. Ich hoffe, wir sehen uns.
Ich glaube, die Folge kommt sogar vor dem Festival raus. Insofern kommt die noch raus, bevor wir uns dann sehen. Perfekt. Franka, bei Serien gibt Staffeln. Falls ich mal fragen würde, die 2026er Staffel Franka Lehfeld, worüber dreht die? Worüber geht die? Was behandelst du gerade für Themen? Was passiert bei dir gerade?
Ich habe so einen Dreiklang: Baby, Buch, Business. Das ist aktuell so mein Leben. Dieses Jahr erscheint im Herbst, am 2. Oktober, mein zweites Buch im Pieper Verlag und ich habe oder bin mitten in der Abgabe und wer noch kein Buch geschrieben hat, kann sich das wirklich so vorstellen wie bei einer Masterarbeit, einer Bachelorarbeit, also etwas, woran man jetzt sehr lange inhaltlich gearbeitet hat und dann, ich sage jetzt mal so, am Horizont das Ziel sieht und das motiviert unheimlich, aber es ist natürlich jetzt auch nochmal so eine ganz intensive Phase und währenddessen läuft natürlich mein Geschäft weiter und ich habe viele Veranstaltungen gerade jetzt im Frühjahr, die ich moderiere oder auch Vorträge, die ich halte und gleichzeitig habe ich Family und deshalb bewege ich mich da permanent in diesen drei Feldern.
Träumst du nachts schon von der Buchabgabe oder vom Redigieren oder vom Schreiben?
In der Tat vom Schreiben. Also ich habe manchmal, kennst du das, wenn du auf richtig gute Gedanken kurz vorm Einschlafen kommst und morgens fragst du dich so, was war das? Und ich habe jetzt schon so eine kleine Routine entwickelt dahingehend, dass ich wirklich dann einfach meine Notizen aufmache und einfach nur Stichworte schnell ins Handy schreibe. Aber es ist schon diese, und das ist ja auch schön, wenn du mit so einem Projekt so verschmilzt, dass du letztlich im Kopf da immer drin bist. In meiner Welt ist das der Moment, in dem ich dann wirklich verschmelze und dann auch in so einen Feinschliff komme. Und da befinde ich mich gerade.
Ich habe immer das Problem, dass ich irgendwann nachts aufwache mit wahnsinnig guten Ideen und denke, ich habe mir das jetzt so, das kann ich gar nicht vergessen bis nachher. Und dann 3 Stunden später wache ich auf und das ist halt alles weg. Vielleicht kann KI das irgendwie mal lösen, irgendwann, dass man das einfach nur irgendwie, dass die Gedanken von nachts irgendwie nicht verloren gehen. Aber das finde ich immer das Enttäuschendste, weil ich denke, nachts kommen mir viel bessere Ideen als tagsüber.
Geht mir auch so.
Du hast dich zum Thema Leistungsprinzip, glaube ich, also gerade auch vor diesem Dreiklang, den du erwähnt hast, vor diesem Hintergrund, war das Thema Leistungsprinzip etwas, was mir in Verbindung mit dir aufgefallen ist. Wohlstandsdebatte, Work-Life-Balance und dass du gesagt hast, wenn du für ein Thema brennst, dann ist es keine Arbeit. Magst du das erklären?
Ja, das Leistungsprinzip ist in meinen Augen das fairste Prinzip, wenn es darum geht, voranzukommen. Und ich lebe und liebe das Leistungsprinzip. Und dementsprechend ist das eines meiner Vortragsthemen, auch resultierend aus meinem ersten Buch Alte Weise Männer, die dafür ja die Plattform und Grundlage gegeben haben. Und ich finde eben medial oder auch in unserer Debatte wird diese Work-Life-Balance eben oft so benutzt oder dargestellt, als wäre Arbeit das Problem und Leben wäre die Lösung. Und dieser Widerspruch zwischen diesen beiden Polen, den sehe ich nicht. Ich sehe es anders. Ich glaube, gute Arbeit ist Teil des Lebens, gerade weil sie Struktur gibt, weil sie Freiheit gibt, Identität stiftet und nicht immer, nicht jeden Tag, aber doch grundsätzlich. Und das Problem ist, glaube ich, nicht, dass die Menschen eine Balance haben möchten. Das Problem ist, wenn die Balance sozusagen zur Ausrede wird, sich aus der Verantwortung herauszunehmen oder Wohlstand entsteht nicht aus Abgrenzung zu Arbeit oder von Arbeit. Wohlstand entsteht meiner Meinung nach, weil Menschen mehr tun, als gerade bequem ist. Und diese Verantwortung zu übernehmen und die zu sehen, das ist das, was mich jeden Tag antreibt und motiviert und was mich auch zumindest bis heute immer vom Fleck gebracht hat.
Gibt es wahrscheinlich 1000 Möglichkeiten, wie man versuchen könnte, die Menschen zu teilen in Menschen, die sagen, da hat Franke aber recht, und Menschen, die sagen, das passt ja überhaupt nicht in meine gelebte Realität. Gibt es da irgendwelche Grenzen? Ist das ein Männer-Frauen-Thema, ein Jung-Alt-Thema, ein Arm-Reich-Thema? Oder hast du jetzt auch durch die letzten Jahre die Erfahrung gemacht, dass schon es in jeder Gruppe Menschen gibt, die sagen, Leistung ist total naheliegend und auch irgendwie die fairste Möglichkeit, und andere, die sagen, ich sehe das anders?
Klar, also grundsätzlich wurde ja auch in der öffentlichen Debatte oft so eine Zuordnung in Schubladen geteilt, ja, dass man gesagt hat, die Gen Z ist faul, jetzt mal ganz überspitzt gesprochen, und die Boomer sind super fleißig und die Millennials auch. Davon nehme ich Abstand, weil ich generell immer an das Individuum glaube und nicht an das Kollektiv oder nicht dazu tendiere, Menschen in Schubladen zu stecken und einen Sticker drauf zu machen. Und dementsprechend würde ich sagen, jede Generation hat Vertreter der einen Art und der anderen. Und wir können es so bildlich sprechen. Ich glaube, auch die Millennials und auch die Boomer kennen den einen Kollegen, die eine Kollegin, die gerne mit der Diddle-Kaffeetasse lange in der Kaffeeküche stand und mit jedem einen Schnack gehalten hat, aber jetzt nicht die allererste am Schreibtisch oder an der Werkbank war. Und umgekehrt, glaube ich, gibt es bei den jungen Menschen ähnliche Situationen. Es gibt diejenigen, die brennen, die leisten wollen, die einen absoluten Drang haben, einen Tatendrang haben. Und es gibt jene, die das weniger verspüren. Also von den Generationen, ich glaube, es gibt Umstände, die Generationen beeinflussen, selbstverständlich, wie jetzt globale Krisen. Was hat eine Generation erlebt? Woraus resultiert diese Erfahrung? Was hat sie geschaffen daraus? Aber immer noch, eine Generation ist nur ein Lebensumfeld und es sind Bedingungen, aber es sind eben nicht die Maßstäbe für den individuellen Menschen. Und ich glaube, zum Leistungsprinzip muss man ja sagen, die Kritik daran ist, dass du sagen kannst, du hast eine Herkunftselite, eine Leistungselite, die sich aus Herkunft speist, beispielsweise, weil du in eine wohlhabende Familie geboren wurdest, weil vielleicht deine Eltern Mittelständler sind, du andere Bildungszugänge und Chancen erhältst. Gleichzeitig gibt es aber ja auch die Leistungselite, und das sind eben jene, und deshalb finde ich, das Leistungsprinzip ist ein faires System, weil du natürlich auch mit schlechteren Ausgangschancen, einer schlechteren Ausgangslage in die Möglichkeit durch Leistung kommst und die extra Meile, dass sich Türen und Möglichkeiten öffnen. Und daher kann ich Kritik am Leistungsprinzip per se verstehen, würde aber sagen, sag mir etwas Besseres. Es ist so ähnlich wie mit diesem Satz, Demokratie ist Mist, aber sag mir was Besseres. Also ich bin natürlich dagegen, ein bedingungsloses Grundeinkommen zu schaffen oder zu sagen, wir sind alle gleich und jetzt müssen wir praktisch jedem Menschen ein identisches Modell fürs Leben schaffen, in dem er oder sie dann wirken kann. Das sind für mich Ideen aus autoritären Systemen, aber es ist eben halt nicht das, was ich glaube, was in der Demokratie und der sozialen Marktwirtschaft funktioniert. Und daher halte ich das Leistungsprinzip als Grundlage, als Ausgangslage erstmal für das Fairste. Und natürlich kann man sagen, nicht jeder Mensch brennt für seinen Job, 9-to-5, und ich glaube, es wäre auch realitätsfern, das zu behaupten. Viele Menschen arbeiten nicht, weil sie morgens beseelt sind davon oder an die nächste Tabelle denken, sondern weil sie irgendwie sagen, pass mal auf, ich muss meine Miete zahlen, ich habe Kinder zu versorgen, ich habe vielleicht auch Eltern zu pflegen, aber ich brauche ein Stück Sicherheit und eine Grundlage für mein Leben. Und deshalb glaube ich, nicht jeder Job ist Berufung, aber ein Job kann einfach in jedem Fall immer ein Stück Freiheit geben. Und genau das ist am Ende der Ansatz, finde ich, dass nicht immer die Selbstverwirklichung im Vordergrund stehen kann. Und das ist ja auch ein großes und lautes Thema, wenn es um die Kritik am Leistungsprinzip gehen kann. Aber ja, in der Tat, mit Sicherheit heißt es nicht nur, ich mache mein Hobby zum Beruf, aber Selbstverwirklichung kann halt auch heißen, ich bin unabhängig, ich kann meine Rechnungen bezahlen, ich treffe eigene Entscheidungen, ich bin nicht ausgeliefert. Und das ist für mich eine sehr erwachsene, eine sehr reale Form von Freiheit.
Wenn man versuchen möchte, das Leistungsprinzip noch mehr zu demokratisieren und fairer zu machen, sodass vielleicht auch wahre oder vorgeschobene Gründe, warum jemand keine Leistung abrufen kann, noch mehr egalisiert werden. Welche Methoden oder Dinge gibt's da von denen du das Gefühl hast, die könnten Deutschland oder der Wirtschaft oder der Bildung noch gut tun, weil sie gerade diese Fairness nach vorne stellen kann, dass der möchte, auch irgendwie innerhalb seiner Möglichkeiten nach oben kommen kann?
Also die Grundlage in Deutschland und unser Grundproblem auch im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn ist ganz klar, dass Zugang zu Chancen und zu Bildung ganz stark von der Herkunft abhängt. Stärker als im europäischen Ausland. So, und das ist am Ende des Tages in meinen Augen, und deshalb liegt mir Bildungspolitik auch so am Herzen, der Punkt, an den wir ran müssen. In Deutschland hast du einfach den Punkt, dass du auch heute noch siehst, ich glaube sogar vor 2 Tagen wurde der Bildungsmonitor wieder vorgestellt, und selbst daraus geht hervor, dass es inzwischen nicht mal mehr zum Beispiel ein Migrationshintergrund Grund dafür ist, ob du Aufstiegschancen und die Möglichkeit nach oben zu kommen hast, sondern dass es nach wie vor wirklich das Portemonnaie überspitzt gesprochen deiner Eltern ist und damit eben auch den Zugang, den du erhältst in das System. Und eigentlich müsste der Staat ja in dem Moment, wo die Schulpflicht greift, anderes Thema, sagen, ein Kind, das ins Bildungssystem eintritt in Deutschland, bekommt einfach die gleiche Qualität. Und gleichzeitig kann das System auch ausgleichen, wenn ein Kind aus schwächeren Verhältnissen mit einem weniger privilegierten Elternhaus mehr Zuwendung und mehr Zeit benötigt als ein Kind, das eben andere Startchancen und viel Support von zu Hause hatte. Und wenn wir in Deutschland das Thema Gerechtigkeit, und ich warne davor, vor Chancengleichheit zu sprechen, weil ich glaube, wir sollten nicht über falsch verstandene Gleichheit reden. Niemand ist gleich. Aber es geht darum, gerecht Chancen zu verteilen und zu ermöglichen. Und das geht nur, in meinen Augen, über eine Reformierung des Bildungssystems und ganz klar ein Bekenntnis zu Investitionen in das Bildungssystem.
Ich glaube, die Investitionen ins Bildungssystem sind über die letzten Dekaden massiv gestiegen, was nicht unbedingt dazu geführt hat, dass die Qualität des Bildungssystems irgendwie besser geworden ist. Gibt es auch Themen, wo man sagt, an der Stelle schmeißt man einfach Geld, also selbst wenn man irgendwie das 30%, 40%, 50% mehr in die Bildung schmeißt, würde das gar keinen Hebel haben. Also Beispiel, ich bin immer überrascht, wie viel Bildung wir fördern, wo dann am Ende 30%, 40%, 50% der Menschen, die zum Beispiel mit einem Studium anfangen, das gar nicht fertig machen. Und dann überlege ich immer für mich, ist das eigentlich sinnvoll, dass wir diesen Studiengang genauso stark fördern wie vielleicht Studiengänge, die wir in der Volkswirtschaft richtig stark brauchen? Oder müsste man auch sagen, hey, gibt von diesem Studienfach schon ganz, ganz viele, kannst du gern studieren, aber macht dann gar nicht so viel Sinn, dass man da genauso viel Support kriegt wie für einen Studiengang, den das Land gerade dringend braucht. Ist das eine Möglichkeit, auch Bildungsgeld besser zu verteilen, oder ist das wieder eine Form von Ungerechtigkeit?
Ist nicht mein Ansatz, weil ich der Meinung bin, Wahlfreiheit, und am Ende des Tages solltest du, unabhängig dafür, ob du BWL studierst und damit der Millionste bist oder ob du jetzt dich auf Medizin und Neurowissenschaften einschwingen möchtest. Ich finde, bei der ersten Wahl solltest du unterstützt werden. Also in dem Aufschlag, und wenn du es dann durchziehst und in der Regelzeit bist, warum sollte man da nicht einfach die Wahlfreiheit gleich unterstützen? Ich glaube generell übrigens, dass das Thema mit Chancengerechtigkeit und Unabhängigkeit der Herkunft viel früher beginnt. Ich glaube nicht, dass, wenn du jetzt vom Studium sprichst, dann hast du ja jemanden, der bereits sein Abitur bestanden hat. Dann hast du jemanden, der sich an einer Universität eingetragen hat. Ja, das sind ja schon angehende Akademiker. Dann, ich glaube, hier ist nicht das Problem. Das setzt dann in meinen Augen zu spät an. Ich rede wirklich davon, von der 1. bis 4. Klasse, wenn Kinder lesen, schreiben, erste spielerische Rechenaufgaben lösen. Das ist, glaube ich, die Zeit, wo du alle versuchen musst, in einer Grundschulklasse auf dasselbe Niveau zu bringen in der gleichen Zeit. So, und da mag es die einen geben, die mehr Unterstützung brauchen oder vielleicht auch noch Einheiten am Nachmittag, aber diese müssen auch angeboten werden, ja. Und da muss es auch die Pädagogen und die qualifizierten Lehrkräfte für geben. Daher sehe ich das Problem, zum Weg hinzukommen, Chancengerechtigkeit zu leben und zu bieten, wirklich beim Thema Grundschule und dann weiterführende Schule.
Du hast, glaube ich, auch gesagt, wer mehr schafft, darf auch mehr haben. Oder zumindest so ähnlich hast du es ausgedrückt. Wie gut kommt das an Und wie schnell kriegt man dann als Argument, niemand sollte das 50-fache seines Mitarbeiters verdienen können, egal wie viel er schafft und wie viel er leistet?
Ja, für mich ist das Entscheidende, eine Gesellschaft braucht das Versprechen, dass Leistung sich lohnt. Und das ist in meinen Augen kein neoliberaler Kampfsatz, das ist die Grundlage für Aufstieg. Und wenn Menschen das Gefühl haben, die nächste Gehaltserhöhung verschwindet mit Steuern, Abgaben, Mieten, Energie und Inflation, dann sinkt das ja nicht nur die Kaufkraft, ja, das senkt eben auch das Vertrauen in das System, in den Staat, in die Gesellschaft. Und dann wird aus einer erstmal ökonomischen Frage ja in diesem Moment eine kulturelle. Warum soll ich mich eigentlich noch mehr anstrengen? Warum soll ich früher aufstehen? Warum soll ich mich krumm machen, ja, wenn da nichts bleibt? Und deshalb finde ich eigentlich die Frage, die jetzt so gemünzt ist auf das 50-fache, die greift zu kurz. Darüber könnten wir sprechen und da bin ich auch bei dir, wenn wir eine andere Situation oder Ausgangslage in Deutschland hätten. Deutschland hat im OECD-Vergleich eine sehr hohe Ausgabenlast auf Arbeit. Für einen alleinstehenden Durchschnittsverdiener lag, meine ich, die Steuer- und Abgabenlast 2024 47, also fast 48%. Muss man nochmal nachgucken. Ich glaube,
Mehrwertsteuer.
Genau. Und gegenüber der OECD im Schnitt, da sind es 34,9, also fast 35. Das sind nahezu 15% Unterschied. Ja. Und da finde ich einfach nicht die Frage, braucht jemand viel? Ist die oder noch mehr oder das 50-fache ist die wir momentan eigentlich in der Lebensrealität der Menschen beantworten müssen, sondern warum bleibt von Arbeit so wenig übrig? Und ich glaube, das ist eine zentrale Forderung, weil wenn du dir anguckst, wo in Deutschland der Spitzensteuersatz greift, wenn du anguckst, was für Familienkonstrukte dahinter stecken, ja, dann sind das Mutter, Vater, die beide arbeiten und zwei Kinder und die dann mit, weiß ich nicht, zwischen 65 und 70.000 Euro mit Sicherheit, also Jahreseinkommen, mit Sicherheit nicht reich sind oder einen Spitzensteuersatz, finde ich, für ihre Leistung verdient haben, sondern das sind genau die Gruppen, die dieses Land am Laufen halten und die auch eine Entlastung brauchen, beziehungsweise die unterstützt werden müssen, dass sie überhaupt ihre Leistung so ausführen können, dass es sich für ihre Familien lohnt. Und da sind wir momentan, finde ich, oder ist vielmehr die Politik und der Staat den Menschen eine Antwort schuldig. Und die Frage, müssen dann, weiß ich nicht, Fußballprofis das 50-fache verdienen oder muss ein DAX-CEO? Ja, nice to have, die Debatte, die können wir sicherlich auch führen. Aber ich glaube, momentan ist es einfach nicht der Punkt, an dem wir ansetzen müssen.
Das heißt, auf die Frage, sollte es Milliardäre geben, würdest du sagen, wenn sie sich hingebogen haben, dann ja.
Naja, auch das ist so mit so einem Unterton, ne? Also ich meine, ich kenne auch die Reels von Heidi Reichenegg, aber das ist ja einfach komplett verquerte Realität. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wer ist in diesem Land Milliardär? Dann sind wir bestimmt bei den Aldi-Brüdern. Dann sind wir vielleicht bei Heinrich Deichmann. Dann haben wir noch 10 andere aus der Industrie. Aber da müssen wir uns doch mal jetzt ehrlich machen und sagen, was haben die für Deutschland gegeben? Wenn sie am Standort Deutschland, viele davon haben über Jahre aus Tradition in Deutschland produziert, sie haben Arbeitsplätze geschaffen, sie haben Löhne gezahlt, sie haben Produkte entwickelt, sie haben uns auf dem Weltmarkt nach vorne gebracht, Made in Germany war mal etwas, wir haben mal geleuchtet, das kam ja nicht von ungefähr und sie haben Verantwortung für eine ganze Belegschaft in guten und auch in schlechten Zeiten und aktuell haben wir ja eher schlechte Zeiten übernommen. Das heißt, ich finde, wer dieses unternehmerische Risiko eingeht und auch die Verantwortung für Menschen im Land und die ja nun wirklich diesem Land sehr viel zutragen und überhaupt den Laden am Laufen halten, dann finde ich jetzt erstmal falsch, die zu kategorisieren. Und hinzu kommt, viele dieser Menschen engagieren sich über ihren Job und über ihre Belegschaft hinaus. Wie viele halten Stiftungen am Laufen? Wie viele gründen Stiftungen? Wie viele subventionieren Projekte? Also von der Tafel über Schulen, über alles Mögliche wird unterstützt und es gibt eigene Initiativen und da finde ich einfach dieses Kategorisieren, wir gegen die, ihr gegen uns, wir spielen einander gesellschaftlich aus, das braucht kein Mensch. Ich finde, wir müssen diese Gesellschaft einen, wir müssen sie nicht spalten, es gibt genug, die versuchen, sie zu spalten und da hilft es einfach überhaupt nicht, Menschen, die aufgrund ihrer Leistung, wenn es so ist, und auch ihrer Verantwortung, da müsste man ja auch sagen, jeder Lottogewinn ist unfair und jeder, der durch einen Lottogewinn Millionär wird, dem nehmen wir die Hälfte weg oder dem nehmen wir alles weg. Also da kommen wir in so eine Debatte von, was ist verdient was ist gerecht? Und ich finde, bei einem Unternehmer, der eben die Verantwortung und die Arbeitsplätze stellt und das über, ja, hier gerade in Deutschland über Jahrzehnte, der verdient Respekt, den müssen wir hier halten. Und da können wir nicht so tun, als wenn wir die gerne unseres Landes verbannen würden. Ja, das ist die völlig falsche Debatte.
Ich würde mir mal wünschen, aber das geht natürlich nicht, dass mal ein Journalist die Heidi dann fragt oder wer auch immer das sagt, es sollte keine Milliardär geben, einfach nachfragt und sagt, auch keine weiblichen Milliardäre. Und dann würde ich gerne, dass sie sagt, nein, auch keine Weibliche, würde ich gerne sehen, wie da die Reaktionen drauf sind. Okay, gibt es ein Argument, das du mal erlebt hast, wo Leute am schnellsten verstehen, warum irgendwie so eine Grundidee wie das Leistungsprinzip eigentlich auch am Ende für die Gesamtheit ein ziemlich guter und evidenzmäßig ja auch weltweit irgendwie das beste Prinzip ist, irgendwie gemeinsam Wohlstand aufzubauen und gemeinsam irgendwie voranzukommen. Ich fand das schon ganz gut, dass du gesagt hast, die Ausgabenlast oder sowas, weil die ist dann irgendwie für jeden, kann die irgendwie besser werden. Aber gibt's da so wirklich Argumente, wo man sagt, das ist ein Point of Agreement, das man selbst mit dem größten Kritiker irgendwie kriegen kann? Ich finde das wahnsinnig schwer.
Ich bin auch grundsätzlich vorsichtig mit dem Satz, ich habe jemanden überzeugt. Also ich liebe die Debatte, besonders die politische. Aber oftmals wird ja wirklich überschätzt, wie schnell Menschen bereit sind, auch gerade heutzutage ihre Meinung zu ändern. Und die meisten sagen ja nicht nach 3 Minuten so, stimmt, du hast mich jetzt überzeugt, ich habe ein anderes Weltbild und mein voriges war falsch. Aber ich erlebe schon, dass Menschen in Gesprächen sagen sowas wie, das habe ich so noch nicht gesehen oder das war für mich ein wertvoller Meinungswechsel, weil es zeigt ja dann zumindest schon beim ersten Schritt, dass deine Gedanken angekommen sind. Und beim Leistungsprinzip, da passiert es dann doch manchmal, weil es dann verstanden wird, es geht nicht um ein eiskaltes Ellenbogensystem, ja, oder Prinzip, sondern es geht ja eigentlich um ein Aufstiegsversprechen. Und Leistung heißt, so wie ich es dir auch gerade gesagt habe, ja nicht. Jeder ist alleine und wer scheitert, der ist selbst schuld. Leistung heißt, so wie ich es interpretiere und auch lebe, Herkunft darf nicht das letzte Wort haben. Einsatz, Taten, Disziplin, Verantwortung müssen zählen dürfen. Und wenn man das so erklärt und auch in dieser Debatte, und ich liebe die Debatte, also meistens nach meinen Vorträgen machen wir Q&A und manchmal sitzen wir eine Stunde, obwohl man gesagt hat, komm, wir machen 15 Minuten, weil genau dann kommt es. Es geht nicht um Härte, es geht um Fairness. Und dann kann man eigentlich, finde ich immer, sehr gut mit Menschen, die erstmal per se interessiert sind und auch bereit sind, sich von einem guten Argument überzeugen zu lassen oder noch ein besseres vorzubringen, dann finde ich schon, dass so Perspektivwechsel stattfinden. Und damit hat man doch heutzutage schon viel gewonnen.
Ja, ich glaube, es ist zu viel verlangt, jemanden im Gespräch dazu zu bringen, zu sagen, ich wechsle die Seiten oder sowas. Aber wahrscheinlich, genau wie du sagst, wenn es Indikatoren gibt, dass man sagt, man hat irgendwie einen Samen gepflanzt oder man hat vielleicht auch was mitgenommen, was man sich selbst mal überlegen kann.
Weißt du, es ist auch ganz wichtig, wenn man das ergänzen darf. Letztes Jahr OMR, ich hatte auch dort ein Gespräch und da ging es so darum, Social Media als Verstärker, wie sollten sich Journalisten in dem gesamten Umfeld positionieren, wie viel Meinung sollte dort reinfließen, etc. Auf jeden Fall hatten wir da das Thema Silobildung, also Meinungskorridore
ja,
als Silo. Ähnlich eigentlich ja, wie es in Amerika passiert ist und auch ja dort täglich zu erleben ist. Und wir hatten in Deutschland, finde ich ja, oder erleben das auch immer noch, einen sehr starken Hang dazu, dass wir unsere Meinungskorridore dahingehend verengen, dass wir nur diesen Menschen folgen, die das erzählen, was wir selber auch glauben und uns da abholen, wo wir mit unseren Überzeugungen stehen. Und mein Mentor Heiner Bremer, liebe Grüße an dieser Stelle, RTL Nachtjournal Urgestein, Journalist durch und durch. Und Heiner hat immer zu mir gesagt, pass mal auf, es bedeutet, wenn du in eine Debatte gehst, eigentlich nur eins, die Bereitschaft anzuhören, wie andere etwas sehen, das eigene Argument vorzutragen und anschließend objektiv zu prüfen, ob mich das Gegenüber überzeugt hat, meine Position, meinen Standpunkt ein Stück weit aufzugeben oder im Gegenteil, ihn noch vehementer zu vertreten. Aber erstmal grundsätzlich reinzugehen, nicht mit einer aggressiven oder schon geladenen Haltung zu sagen, ich möchte mich durchsetzen und dein Argument zählt nicht und im Zweifel beschimpfe ich dich, wie es ja anonymisiert im Netz jede Sekunde passiert, sondern wenn wir dahin kommen, einander wieder zuzuhören und Argumente auszutauschen mit der Bereitschaft, sich überzeugen zu lassen, dann wäre das für mich das schönste Stammtischformat, das es mit ohne Kamera, mit oder ohne Podcast gibt. Das finde ich ist das Wertvolle.
Gibt es da gute Formate in Deutschland, die das schon irgendwie leisten? Bei denen man zugucken kann, zuhören kann? Ist ja schon selten, dass Good Faith zwei total unterschiedliche Meinungen aneinander kommen. Also alle Podcaster laden ja auch, ne, ich würde ja auch Probleme haben, irgendwie jemanden einzuladen, der komplett weiß, dass ich alles, was er oder sie zu sagen hat, auseinandernehmen möchte und umgekehrt. Aber gibt es gute Formate in Amerika? Auf YouTube sehe ich das irgendwie gerne. Da gibt es so wirklich Diskussionen, die ganz gut moderiert sind zwischen komplett unterschiedlichen Meinungen, die auch wirklich schaffen, objektiv zu bleiben. Aber hier ist das wirklich rar.
Ja, ich habe die Tage gerade gesehen, dass die Taz Ulf Poschert eingeladen hatte.
Habe ich auch gesehen.
Und da muss ich echt sagen, gut. Oder?
Ja,
also mehr
das,
davon.
Das war super. Weil ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, dass Ulf ein bisschen zu viel Intro und über sich und so weiter redet, dass ich dachte, oh, jetzt, aber dann war das ein total. Und ich glaube auch allein, also da war natürlich auch da, wie du schon gesagt hast, da geht jetzt keiner raus und sagt so, Mensch, ab jetzt hole ich mir ein Weltabo oder so. Aber es allein, dass man rausgeht und sagt, man hat irgendwie.
Gut, die anderen haben sich vielleicht auch kein Taz-Abo geholt, ne?
Ja, ja, genau.
Weil ich glaube, da kommen ja wirklich zwei Köpfe oder zwei Marken vielmehr, wo man sagt, die stehen für eine ganz klare Überzeugung, politisch-gesellschaftliche Überzeugung. Und dass dieser Diskurs stattfindet und dann bei den Podcast-Charts, ich habe es heute, glaube ich, gesehen, in den Top 20 landet, ne? Bei Nachrichten.
Based heißt es, glaube ich, ne?
Exakt. Und da dachte ich so, hey, there you go. Und da siehst du, dass genau das, was wir gerade besprochen haben, durchaus möglich ist, wenn wir bitte die Etikette in der Debatte dahin bewahren, dass wir einander zuhören, ausreden lassen, nicht beschimpfen und dass Argumente zählen dürfen. Und das fand ich war ein tolles Beispiel, habe ich mich drüber gefreut, ist genau das, was wir gerade angeschnitten haben.
Stimmt. Und da hat auch niemand im Publikum Pfui oder Buh gerufen, sondern irgendwie alle durften reden. Ja,
wäre ja noch schöner, wenn das einer tut, oder? Weil, also wenn wir da hinkommen, dass wir uns dann auch mit Gesicht gegenüber sitzen und nicht mehr die Meinung des anderen im Raum akzeptieren oder aushalten, dann können wir eigentlich den Laden dicht machen.
Stimmt. Das sollte es öfter geben. Sehr gut. Ich habe auch noch aufgeschrieben, dass du Finanzbildung wichtig findest. Unabhängigkeit beginnt im Kopf. Und da wollte ich dich so ein bisschen fragen, was gehört da, das gehört dazu? Wie könnte Finanzbildung noch mehr institutionalisiert werden? Oder was wäre heute irgendwie ein guter Tipp für jemanden, der sagt, ich glaube, ich lasse mich da viel zu sehr treiben und möchte zum Thema Finanzen und mein Haben noch mehr mitbestimmen?
Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir war das jetzt ganz lange Zeit so, dass dieses typisch Deutsche, über Geld spricht man nicht. Das hat mich mein Leben lang begleitet. Also ich bin Hamburgerin, die Hanseaten kriegen schon, finde ich, in der Kinderstube gesagt, so Understatement ist die Währung. Und das ist per se übrigens, finde ich, auch nicht falsch. Das hat schon viel Sympathisches. Aber dieses über Geld spricht man nicht führt ja auch dazu, ja, ich teile nicht, wie ich anlege, ich diskutiere nicht darüber, was ist vielleicht gerade ein gutes Asset und was nicht. Ich traue mich auch nicht zu sagen, wie viel habe ich oder wie wenig habe ich. Und das sind so Themen, wo ich sage, das ist das Allererste, das ist das Allerwichtigste, das abzulegen. Wir müssen über Geld sprechen. Und wir müssen auch in Deutschland an dieses Mindset ran, Aktien gleich Gefahr, Risiko, Armut, ja, so wird es ja oft dargestellt. Und wir haben inzwischen doch so vielfältige Optionen, uns zu informieren, uns auszutauschen und auch sicherer anzulegen. Ich meine, jemand, der mehr Sicherheit möchte, geht vielleicht in Sparpläne, die auf lange Zeit angelegt sind, investiert meinetwegen in ETFs, ja. Du musst ja nicht derjenige sein, der sagt, okay, der Ölpreis crasht oder Trump greift den Iran an und jetzt gehe ich mit meinem ganzen Kapital rein. Also solche Moves erwartet doch niemand von jemandem, den es um Sicherheit und Vorsorge oder Absicherung fürs Alter geht, ja. Dementsprechend, glaube ich, muss hier auch wieder ein Shift im deutschen Mindset passieren, dringend. Und sich dann eben mit Geld auseinanderzusetzen und auch mal vielleicht links und rechts zu fragen, wie machst du es denn? Ja, und Finanzbildung wird heute oft auch so als weibliche To-Do oder Aufgabe bezeichnet. Und ich finde, so Finanzbildung ist ja keine rosa Kategorie. Ja, Männer brauchen sie genauso. Viele junge Männer, die ein Sparschwein haben oder ein Sparbuch, verstehen auch vielleicht nicht, dass der Zins nicht optimal ist und dass das Geld entwertet wird. Also so gesehen würde ich sagen, für Frauen hat es mit Sicherheit eine besondere Wucht, weil finanzielle Abhängigkeit für Frauen historisch viel normaler war als für Männer. Und Emanzipation heißt für mich nicht nur, dass Frauen theoretisch alles dürfen. Emanzipation heißt für mich, dass sie die finanziellen Mittel haben, ihre Entscheidung auch wirklich frei zu treffen und dann auch zu tragen. Deshalb, ich würde sagen, Finanzbildung ist etwas, was wir uns in Deutschland auf die Fahne schreiben sollten. Über Geld müssen wir sprechen. Finanzbildung ist nicht weiblich, aber finanzielle Unabhängigkeit ist einer der härtesten Tests, ob Emanzipation praktisch, nicht in der Theorie, wirklich funktioniert.
Du hattest eben in einem Nebensatz oder in einem Satz gesagt, theoretisch emanzipiert oder sowas, gibt es oder theoretisch gleichberechtigt oder so, gibt es noch Themen, die du siehst, wo Frauen in Deutschland momentan nicht gleichberechtigt sind?
Also ich glaube, oder beziehungsweise ich habe kürzlich gelesen in unterschiedlichsten Studien, dass wir, was die Karriere, den Zugang zum Arbeitsmarkt, die Chance auf Beförderung, auf Gestaltungsfreiheit, soweit eigentlich schon mal gut beziehungsweise stark verbessert haben, bis zu dem Punkt, wo sich eine Frau entscheidet, Mutter zu werden. Ja, also wir hatten das Thema, was bedeutet Herkunft für deine Bildung, was bedeutet es für deine Startchancen und deine Chancengerechtigkeiten, das ist der eine Block. Aber wenn, ich nenne es jetzt mal bewusst, Frau im Bildungssystem ist, wir sehen, Frauen sind oft ehrgeiziger als Männer aktuell, wir sehen auch, dass Frauen oftmals die besser Ausgebildeteren sind, dass sie sich dessen eigentlich auch bewusst sind, dass sie im Grunde genommen die Top Fach- und Arbeitskraft sind und dann auch in einen Arbeitsmarkt kommen, der ja in den letzten Jahren zum Glück sowohl politisch als auch seitens der Wirtschaft viel Aufmerksamkeit und Förderung dahingehend erhalten hat, dass man gesagt hat, wir müssen das jetzt verändern. Frauen müssen die Chance haben, in einem Unternehmen Karriere zu machen. Wir müssen die gläserne Decke durchbrechen. Wir müssen hier Veränderungen schaffen. Und es hat sich viel verändert. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, wenn Frau sagt, ich werde Mutter, dann sehen wir eben an den Zahlen auch, dass das der Moment ist, in dem Frau zurückfällt. Und da beginnt ja das Thema Gender Pay Gap sich zu verstärken. Und da beginnt auch das Thema Altersarmut relevant zu werden und Altersabsicherung. Also letzten Endes ist das Thema, wie komme ich später nicht in finanzielle Probleme. Und wenn wir so reden, finde ich, wenn wir 100% Mann, Frau, Chancengerechtigkeit und Gleichstellung schaffen wollen, und das sollten wir wollen, dann müssen wir daran kommen, dass wir ein funktionierendes staatliches System haben, das die Infrastruktur bietet, dass Karriere und Familie vereinbar sind und dass das kein Lippenbekenntnis ist, sondern dass es ein zuverlässiges und vor allem qualitativ höchstwertiges XXL-Goldstandard-Paket ist, das da gegeben wird. Und gleichzeitig müssen wir eben auch schauen, dass das dann gesellschaftlich auch die Akzeptanz findet. Ja, weil das eine ist natürlich das, was an Infrastruktur staatlich gegeben werden kann. Gleichzeitig in der Umkehrung ist die Frage, was ist gesellschaftlich dann auch akzeptiert? Und da sprechen wir in Deutschland mit Sicherheit noch von einem sehr langen Weg, den wir vor uns haben.
Du hattest gerade eben gesagt, Frauen teilweise besser ausgebildet, und ich glaube tatsächlich, aktuelle Zahlen aus Deutschland sagen, Frauen bekommen 55% aller Abis momentan pro Jahr und machen 53% aller Hochschulabschlüsse. Also das heißt, inzwischen, als das irgendwie in den 80er Jahren mit Bildungsgleichheit so auf die Agenda kam, da war es, haben die Männer irgendwie 6-8% geführt, jetzt führen die Frauen 5-6% und die Entwicklung, also das ist ein Trend, der wahrscheinlich noch anhalten wird. Da hat es einen ganz schön Trend Reverse gegeben.
Ja.
Und tatsächlich, selbst wenn man die wissenschaftlichen Fächer ansieht, gibt es inzwischen mehr weibliche eingeschriebene StudentInnen in Deutschland als männliche. Also selbst, ne, also Pharmazie, Medizin, Chemie, Psychologie sofort. Männer führen nur noch bei Physik, Informatik und Ingenieurwesen, und alles andere ist überholt.
Identisch dieselben Artikel habe ich diese Woche auch gelesen. Hat mir auch zu denken gegeben, weil daraus resultiert auch die nächste Frage. Wir haben zu Recht die letzten Jahre natürlich sehr stark, und sollten es auch weiter tun, über das Thema Frau in der Gesellschaft gesprochen. Wir müssen aber auch mit diesen Zahlen und Ergebnissen, die du gerade zitiert hast, uns die Frage stellen, was passiert mit den jungen Männern? Also was bedeutet es heute, ein junger Mann zu sein oder als Junge in dieser Gesellschaft aufzuwachsen? Weil ich glaube, das ist wirklich sehr schwierig, weil wir haben ja heute ein ganzes Set an Erwartungen an den Mann. Ja, also er soll irgendwie ein Kerl sein, aber er soll auch bitte empathisch und irgendwo aufgeschlossen für Gefühlswelten sein. Ja, er soll erfolgreich sein, aber er soll die Frau auch nicht verdrängen oder ihr, ich sag jetzt mal, die Tür zu halten. Also es gibt so viele Erwartungshaltungen eigentlich gegenüber dem, ich nenne ihn jetzt mal modernen Mann, dass ich es schon fast schwieriger finde in der heutigen Gesellschaft, Jungs die Orientierung zu geben und Jungs in die Gesellschaft so zu integrieren, seitens des Elternhauses, aber auch institutionell, dass das ein gesundes Gleichgewicht hat und in kein Extrem kippt. Und ich glaube, das ist eine Frage, weil daraus resultiert ja auch viel, die sollte dringend besprochen und zügig beantwortet werden.
Ja, total. Also ich hab einen Sohn und ich habe Töchter und deswegen versuche ich natürlich irgendwie für beide Seiten zu verstehen, wie sich die Welt entwickelt. Und ich habe auch den Eindruck, dass in der Gesellschaft die Wahrnehmung bestimmt 5 bis 10 Jahre hinter den Zahlen hinterherhinkt. Und inzwischen solche Situationen vorliegen, genau wie du es gesagt hast, die am Ende dazu führen, dass es da eine Generation von total verwirrten Persönlichkeitsansprüchen gibt, die wieder teilweise zurechtgerückt werden müssen. Und das wird sicherlich eine Aufgabe für die nächste Dekade werden, die jetzt.
Ja, und wir müssen endlich darüber sprechen, weil momentan ist es immer noch die These so, ich sag mal, female only nenne ich es mal, in der Wahrnehmung. Aber auch was natürlich, was du gerade gesagt hast, die Stärke von Frauen, die Ausbildung, die Ergebnisse, da stellt sich natürlich auch die Frage, wie gehen Männer damit um? Also treibt sie das natürlich vielleicht auch in Ängste, in innere Immigration, so, ja. Also wo findet der Mann Anschluss? Wo kann er sich damit versöhnen und wo ist auch sein Raum? Also diese Frage ist urgent.
Ja, eine Gesellschaft funktioniert nicht gut, wenn Frauen zurückgelassen werden, und eine Gesellschaft funktioniert auch nicht gut, wenn Männer zurückgelassen werden. Und Gesellschaften, in denen irgendwann Männer sagen, uns reicht's, jetzt bestimmen wir wieder, die klappen dann für alle relativ schlecht.
Ja, wir sehen das ja auch oftmals, wenn wir über AfD-Anhänger, also männliche, jüngere AfD-Anhänger lesen, dann siehst du ja ganz deutlich, dass da ein Pessimismus in der Perspektive auf das eigene Leben und die eigene Zukunft existiert und auch Teil dieses Protests, der sich dann politisch artikuliert, ist. Ja, also Beispiel, wenn ein Mann die Erfahrung macht, dass er nicht die Frau fürs Leben findet oder dass er von Frauen keine positive Resonanz bekommt, dann findet er dafür Gründe, ja, dann sind es andere Männer, dann sind es Männer mit Migrationshintergrund, dann sind es böse Frauen, dann sind es Frauen, die sich zu sehr emanzipiert haben, dann möchtest du den Rückschritt ins traditionelle Familienbild, die Frau, Küche, Kinder, Kirche, und der Mann ist der Herr des Hauses, so. Und daraus speist sich ja eine ganze Menge. Also, da kommen ja Fantasien wieder zurück zu den 1950er Jahren, die sich genau in dieser Unzufriedenheit der eigenen Lebensrealität eigentlich speisen und entwickeln und verstärken und dann natürlich auch in so einer politischen Entscheidung widerspiegeln. Also das ist ein super interessantes Thema. Beispiel auch, ich weiß nicht, ob du es erinnerst, der Täter in Halle, der versucht hat, in die Synagoge zu kommen, Neonazi, der hat ja anschließend in zahlreichen Berichten, die analysiert haben, was hatte er auf seinem PC, was waren seine Motive. Da wurde ja schon damals, und das ist jetzt Jahre her, belegt, dass er sich wirklich von dieser Welt nicht mehr abgeholt gefühlt hat. Dass er sich bei Frauen keinen Zugang verschaffen konnte, überhaupt auch nur gesehen und wahrgenommen zu werden. So, er war immer der Underdog, er war immer der Außenseiter. Das ist überhaupt keine Legitimation, es ist überhaupt keine Entschuldigung. Aber was ich damit sagen will, ist, dass junge Männer aus diesen Situationen Frust entwickeln, auch bitte nicht alle, ich auch hier wieder keine Pauschalisierung, das ist nicht mein Thema. Aber gerade finde ich super interessant, wenn man sich eben das Thema AfD-Wähler, Frustration und Protest anguckt, dann gibt es da Überschneidung.
Und anscheinend jetzt inzwischen über 30% der Deutschen, die sich in irgendeiner Art und Weise zu der Gruppe hingezogen fühlen. Mhm.
Ja, wobei ich da auch wieder unterscheiden würde. Also die aktuellen Umfragewerte für die AfD kennen wir alle. Ich würde niemals sagen, dass 30% oder ich glaube, es sind gerade in den einen sind 26, in den anderen 28% dieser Wählergruppe ein rechtsextremistisches Weltbild haben oder aus diesen Gründen die AfD wählen. Im Gegenteil. Also ich glaube, A, Umfragen ist ja noch nicht das Kreuz gemacht und B, ist es, glaube ich, einfach so bei mindestens 20% dieser Wählergruppe der pure Protest, die Verzweiflung und irgendwo das Signal, was sollen wir denn noch machen, außer sagen, dann wählen wir die Ränder, damit ihr da in der Mitte endlich aufwacht. Mehr können diese Menschen ja nicht tun. Aber ich würde ganz stark davon abraten, diese nahezu 30% in diese Gruppe, von der wir gerade gesprochen haben, einzureihen.
Das, dem kann ich nicht widersprechen. Das sehe ich genauso. Ich habe dich bei Maischberger gesehen neulich. Da hast du auf dem Panel gesessen mit Giovanni Di Lorenzo und der Dame von der Funke, vom Funke Verlag.
Melanie Ammann.
Mhm. Ja, genau. Und da war auch das Thema Bildung als staatliche Pflicht Thema. Was vielleicht auch, ne, irgendwie gute Bildung viele Probleme in der Zukunft irgendwie verbessern oder vermeiden oder besser lenken kann. Was war da so ein bisschen euer Take oder wie, welche Frage kam da auf?
Ja, konkret ging es darum, also im Herbst beziehungsweise im September steht ja die Wahl in Sachsen-Anhalt. Vor der Tür Rainer Haselhoff, ehemaliger Ministerpräsident, der dann den Staffelstab in Klammern vielleicht zu spät an seinen Nachfolger übergeben hat, war zu Gast bei Maischberger im Einzelinterview und auf dem Panel haben wir eben diskutiert, was hat die AfD, also gezielt die Landes-AfD, in Sachsen-Anhalt vor, weil aktuell hat sie eben halt, sie führt in den Umfragen und rein rechnerisch ist es nicht ausgeschlossen, dass sie die absolute Mehrheit erreicht oder dass sie erreicht durch zum Beispiel ein Bündnis mit dem BSW. Sarah Wagenknecht macht ja gerade eine Zweitstimmenkampagne in Sachsen-Anhalt und sagt, sie würde dann auch mit der AfD gehen. Also sagen wir mal so, es ist ein realistisches Szenario und nichts Ausgedachtes. So. Und in Sachsen-Anhalt hat die AfD eben kein Wahlprogramm vorgelegt, was man ja von den Parteien kennt, sondern sie hat ein Regierungsprogramm, also gleich mal den nächsten Schritt vorgelegt. Und Rainer Haselhoff hat sich dazu eben geäußert, weil dieses Programm seiner Meinung nach einen anderen Staat, ein anderes System will. Das zeigt sich zum Beispiel an den Änderungen, die dort vorgesehen sind, sollte man an die Macht kommen, was den Staat angeht, aber auch eben die Pressefreiheit, die Medienförderung und auch die Justiz. Und in diesem Kontext haben wir auf dem Panel auch diskutiert, dass ein Vorhaben der AfD ist, die Schulpflicht abzuschaffen. Jetzt ist, wie wir alle wissen, Bildung in Deutschland Ländersache im Föderalismus und so wäre es eben sogar möglich. Und über diesen Punkt haben wir diskutiert, ob man nun dem Ganzen zustimmt und was abgewinnen kann oder nicht. Ich frage dich mal zuerst, ich habe ja schon geantwortet, da kommen wir gleich zu, aber was sagst du denn?
Mehr Flexibilität in der Präsenzpflicht würde ich eher gut finden. Also, dass man irgendwie sagen muss, in Deutschland ist es fast nicht möglich, sein Kind irgendwie zu homeschoolen. Glaube ich, da sollte es schon mehr Möglichkeiten geben, das zu machen. Insofern, falls die irgendwie sagen, im Grunde ist genau das gemeint, dass die Eltern selbst entscheiden können, in welcher Art und Weise oder wo das Kind unterrichtet wird. Bin ich vielleicht sogar offen, erstmal zuzuhören, aber das Ganze nur mit so einer Qualitätskontrolle. Also geht natürlich nicht, dass das eine Kind irgendwie lernt, als wäre es im 18. Jahrhundert aufgewachsen oder sowas. Das finde ich auch für die Gesellschaft eher schwierig, aber gab auch schon viele Momente im Leben, wo ich dachte, eigentlich würde ich es auch cool finden und hätte viel mehr Flexibilität, wenn man dem Kind ein Tutoring hinbaut und trotzdem aber natürlich regelmäßig guckt, ob dieses Tutoring auch eine Qualitätsstufe hat, die das Kind aufs Leben vorbereitet. Also insofern, wenn damit Schulpflicht gemeint ist, die können auch komplett zu Hause bleiben und PlayStation spielen, dramatisch schlechte Idee. Mhm. Aber falls gemeint ist, Tutoring-Gruppen, Homeschool-Möglichkeiten, ist das schon eine Sache, die ich eher als Bereicherung sehen würde?
Sehe ich komplett anders. Das freue mich aber sehr, mit dir gleich darüber zu diskutieren. Der Punkt ist für mich erstmal der, ich fand es eine super Sache, dass wir gesagt haben, wir diskutieren jetzt hier in der Sendung das Regierungsprogramm von der AfD vorgelegt. Das ist ja jetzt nicht mehr, da kannst du ja nicht sagen, es ist Fake News, ne? Also da kannst du jetzt, also um mit denen zu sprechen, so die bösen Medien haben das da irgendwie sich so ausgedacht, sondern das steht jetzt schwarz auf weiß. Und das finde ich in Sachsen-Anhalt auch das absolut Spannende in diesem Momentum. Es liegt alles auf dem Tisch. Hinterher kann kein Mensch, der wahlberechtigt ist, sagen, habe ich aber nicht gewusst. Ja, weil wir haben einen Landesverband, der gesichert rechtsextremistisch eingestuft ist. Wir haben eine Fraktion, die sich dort im Landtag jeden Tag aufführt und jeder kann es sich spätestens im MDR oder in den sozialen Netzwerken angucken. Und wir haben jetzt eben dieses Regierungsprogramm. Jetzt sprechen wir endlich mal nicht darüber, sollte man diese Partei verbieten? Wer sagt ja, wer sagt nein? Und jetzt reden wir auch endlich mal nicht darüber, braucht es eine Brandmauer oder wie auch immer. Also ich meine, das Thema Brandmauer, das ist so outdated, wenn man sich das anguckt anhand der Umfragen, dass es einfach eine Debatte ist, die müssen wir nicht mehr führen. Und deshalb finde ich erstmal per se großartig, dass wir da einsteigen und dieses Thema jetzt auch dann inhaltlich behandelt wird. Mein Eindruck ist, dass der AfD geht es in dieser Frage um Schulpflicht eigentlich nicht um das, was du gerade gesagt hast. So, habe ich ein bisschen mehr Flexibilität? Gibt es da ein Monitoring? Also ich glaube, die Frage um unsere Kinder und was lernen die, steht da nicht im Vordergrund. Meiner Meinung nach geht es der AfD erstmal um ein Misstrauen gegenüber dem existierenden System, den Lehrerinnen und Lehrern. So, dass unser Bildungssystem Baustellen hat, möchte ich in keinster Weise verschweigen oder beschönigen. Aber dieses Misstrauen ist etwas anderes als die Debatte darum, wie wir das Bildungssystem verbessern. Ja, und deshalb glaube ich, ist hier eine Frage nicht nur Schulpflicht, sondern es geht um eine Frage von Staat, um Freiheit und um Verantwortung. Bleibt Bildung eine Sache, die wir gemeinsam lösen und gemeinsam verantwortlich sind, oder wandert Bildung ins Private? Und Studien zeigen eben, dass die Qualität von Homeschooling und Unterricht zu Hause ganz stark damit verbunden ist, welche Ressourcen die Eltern haben. So, und jetzt haben wir in diesem Podcast schon über Herkunft in Deutschland in Verbindung mit den Ausgangschancen für dein Leben, deinen Erfolg und das, was du später verdienst und wie du leben kannst, gehabt. Und wenn wir jetzt hier an die Schulpflicht meiner Meinung nach rangehen, dann bewirken wir in unserem System das Gegenteil. Ja, wir kommen weiter weg vom Thema Chancengerechtigkeit trennen von der Herkunft, sondern wir lenken komplett zurück, dass dein Elternhaus darüber entscheidet, achtet man darauf, dass du Hausaufgaben machst? Achtet man darauf, dass du die Aufgaben löst ohne die KI oder dass du sie überhaupt löst? Sind deine Eltern in der Lage, wenn du Fragen hast, sie dir auch zu beantworten? Oder ist niemand da und du musst mit all dem völlig überfordert als Kind alleine umgehen? So. Und ich glaube, wenn wir uns an die Corona-Pandemie zurückerinnern, das war ja für viele Eltern wirklich der Horror. Da hattest du auf einmal drei Kinder oder zwei, die unterschiedliche Klassen besuchen und du musstest als Eltern eigentlich deinen Schulweg nochmal machen und gucken, dass du noch das leisten kannst an Lehrplan, was deine Kinder gerade brauchen. Und das hat nicht dazu geführt, dass es den Familien jetzt besser ging oder dass die Eltern im Job freier waren oder dass es sich alles besser organisieren ließ, sondern das hat ja eine unheimliche Schieflage schon verursacht und diese Jahrgänge kämpfen heute damit. Und gleichzeitig in Frankreich war zum Beispiel das Homeschooling auf dem Plan. Also man hat das versucht. Man war genau der Ansicht, dass man damit Flexibilität in die Familien gibt und auch Möglichkeiten schaffen kann. Man hat einfach gesehen, es funktioniert nicht so gut, wie man sich das wünscht und hat es zurückgenommen. Ja, also das ist jetzt erstmal neben dem Aspekt, dass wir mit Sicherheit dadurch eine Parallelgesellschaft schaffen. Wir haben in Deutschland keine Kita-Pflicht, aber wir haben eine Schulpflicht. Das heißt, spätestens zur ersten Klasse kommen alle Kinder unabhängig vom Elternhaus in die Schule. Und wenn ich Migrationshintergrund habe und meine Eltern zum Beispiel nur, weiß ich nicht, Arabisch, Türkisch, you name it, zu Hause sprechen, dann ist es oftmals so, dass das Klassenzimmer auch der Eintritt in die Welt wird, in die Gesellschaft in Deutschland, indem du dann auch Deutsch lernst, indem du dich mit Kindern verständigst, in der deutschen Sprache. Und das ist ja eh schon ein Mammutakt an Integrationsarbeit und eigentlich müsste das viel früher stattfinden. Deshalb bin ich auch dafür, dass Kinder aller Herkunftsländer in Deutschland mit 3 Jahren in die Kita gehen sollten, spätestens. Aber grundsätzlich ist das eben ein Moment, in dem Parallelgesellschaften geschaffen werden, wenn du diese Kinder mit ihrem Hintergrund und auch mit ihrer Sprache in dieser Gesellschaft zu Hause isolierst, ne? Und nicht diesen Zugang, diese Brücke schaffst. Und eigentlich ist es ja das Gegenteil dessen, was die AfD immer predigt. Diese Parallelgesellschaften wollen man auflösen und Deutschland hätte ja so viele Parallelgesellschaften. Und dann kann ich nur sagen, genau. Und es wird mit Sicherheit nicht besser dadurch, dass man Kinder unterschiedlicher Herkunft und Elternhäuser sich selbst und den Familien überlässt. Ich finde das verantwortungslos.
Dann mache ich jetzt den perfekten, also ich kann bei vielem zustimmen, was du gesagt hast. Jetzt mal den perfekten Bogen. Also eigentlich bist du für eine Schulpflicht für alle, die nicht genug Leistung bringen.
Mm-mm. Überhaupt nicht. Ich bin für eine Schulpflicht, weil ich der Meinung bin, dass wir es uns nicht erlauben können, weiter Herkunft und Chancen zu in Abhängigkeit zu bringen. Und das passiert meines Erachtens dadurch. Und wenn wir jetzt noch darüber sprechen, was das eigentlich für das Frauenbild der AfD aussagt, ja, weil machen wir uns nichts vor. Ich weiß Männer sehr zu schätzen, die inzwischen längst auch zu Hause mit anpacken und ihren Part tragen. Aber
Grüße gehen raus.
Wenn wir in Deutschland jetzt einfach mal wirklich, ich habe viele Freundinnen, wo das super läuft, wo beide einfach ihre Aufgaben aufteilen. Aber wenn wir nun mal in die Tabellen gucken, dann sehen wir, dass eben Familie in Deutschland immer noch zum großen Teil Frauensache ist. Und der Mann, der Großverdiener oder zumindest derjenige mit dem höheren Einkommen ist. Wenn wir das jetzt so lösen, bleibt doch das Homeschooling in den meisten Fällen an den Frauen hängen. Soll mir bitte keiner was anderes erzählen. In der Mehrzahl wäre es so. Und dann haben wir wieder, also ich finde das war auch mein Appell in dieser Sendung, weil das kann man wirklich einfach so schön einmal in die Lebensrealität übersetzen und sagen, wie sieht denn dann ein Tag in AfD Sachsen-Anhalt aus? Ja, also die Frau steht zu Hause, kocht das Mittagessen. Bei Kitas ist die AfD ja auch nicht so weit vorne und dabei. Die finden das ja auch, gehört auch alles ins Private. Dann steht da das zweijährige Kind und der Achtjährige möchte irgendwie in der Küche noch Mathe erklärt haben. Das bleibt alles an der Frau hängen, die dann mit Sicherheit nicht arbeiten geht. Und mich würde total interessieren, was denn eigentlich die Frauen in Sachsen-Anhalt dazu sagen, weil die haben eigentlich historisch gelernt in der DDR Karriere und Familie. Wir wollen jetzt mal nicht über die Qualität der staatlichen frühkindlichen Bildung richten. Da gibt's mit Sicherheit Pro und Contra. Aber grundsätzlich haben die über Jahre gelernt, der Staat kümmert sich um Kinderbetreuung. So, und du gehst arbeiten. Wenn du denen heute sagst, du kannst mal gleich 5 Schritte zurück machen und gehst in die 1950er Jahre der Bundesrepublik Deutschland, in Westdeutschland, wo Familie Privatsache war. Und dann kannst du dich bitte um deine Kinder und um alles kümmern, was da dranhängt. Dann würde ich gerne einfach mal von diesen Frauen wissen, ist das wirklich das, was sie in ihrer Lebenswirklichkeit, in ihrer Lebensrealität sehen und leben wollen? Und da sind wir, finde ich, wirklich bei so einem Aspekt, wo man sagt, lasst uns darüber diskutieren, weil dann sagt vielleicht der ein oder andere Protestwähler doch noch, oh je, ich bin frustriert über Wirtschaftspolitik, ich bin frustriert über Migrationspolitik, in Klammern Bundespolitik, mache hier aus Protest mein Kreuz. Gleichzeitig habe ich aber im Gepäck all diese Aspekte des gesellschaftlichen Lebens, die ich vielleicht nicht teile. Und Melanie Ammann sagte in der Sendung dann, naja, aber genau das wollen die AfD-Wähler, sie wollen dieses Familienbild, sie wollen dieses retraditionelle, das sei Teil, weswegen die AfD gewählt würde. Und da bin ich eben der Meinung, das ist interessant, das sollten wir wirklich mal erfragen. Und mich würde das wahnsinnig interessieren, wie das Frauen in Ostdeutschland, aber eben auch in Sachsen-Anhalt speziell jetzt mit Blick auf die Wahl einfach für sich sehen. Mit dieser Historie, die sie hatten, die wir ja hier im Westen leider nicht hatten, sondern wir haben ja gelernt, kümmere dich alleine um dein Kind.
Das würde mich auch interessieren, besonders was würde jetzt jemand, der AfD sympathisiert, auf die Frage antworten, ob er sozusagen ein rückwärts gerichtetes Frauenbild hat oder ob sie einfach sagen, wir möchten einfach eine Wahlfreiheit haben. Also ich meine, das, was du skizzierst, ist leider wahrscheinlich was sicherlich passieren wird. Aber gleichzeitig würde ich jetzt auch nicht davon ausgehen, dass Schulen abgeschafft werden, sondern einfach, dass man, also ich träume natürlich eher davon, dass es eine Möglichkeit für die Leute gibt, die sagen, hier sind viele Studien, die zeigen, je kleiner die Lerngruppe ist, gerade in den ersten 4 Jahren, desto mehr haben so kleine Tutoring-Gruppen Vorteile gegenüber großen Schulklassen. Und dass man eher eine Möglichkeit schafft für Leute, die da eine Flexibilität haben. Aber
das ist eigentlich schon eine Stufe weiter. Weißt du, diesen Luxus des, wie könnten wir es noch optimieren, wenn es schon optimal wäre, was wäre vielleicht noch zielgerichteter? Das ist eigentlich in meinen Augen so weit weg von der aktuellen Realität im deutschen Bildungssystem und vom Schulalltag in Deutschland, weil es haben nicht alle Tablets, es sind nicht alle auf einem Stand, es gelingt oftmals nicht, den Unterricht in einer Woche wirklich in allen Fächern stattfinden zu lassen. Die Turnhallen sind manchmal nass und marode. You don't know. Also ich meine, die Schulen sind ja wirklich eine Riesenbaustelle. Und solange die Situation so prekär ist, bin ich so der Meinung, wenn wir jetzt noch sagen, eigentlich muss auch keiner hingehen, ja, oder zumindest im Sinne von, such dir aus, ob du hingehst oder nicht. Ich bin der Auffassung, wir würden es dramatisch verschlimmern, aus genannten Gründen.
Ja, ich bin trotz Schulpflicht leider oft nicht hingegangen. Insofern würde ich wahrscheinlich ohne Schulpflicht, hätte ich wahrscheinlich noch weniger die Schule von innen gesehen. Aber bin gespannt. Aber so ein kleines bisschen, einige von den Fragen würde ich wirklich auch gerne mal hören. Wie würde das jemand aus dem
Bundesland beantworten? Ja, ich habe ganz viel Antwort bekommen auf Social Media.
Oh ja, was war das? Klarste,
ja, also,
oder
das ist ja, also klar, es wurde viel auch die Position von dir eingenommen. Das finde ich auch legitim, wenn man sich das so vorstellt und sagt, so viele waren auch so, ja, aber überall in den Nachbarländern funktioniert das auch, da habe ich ja schon gesagt, naja, auch nicht optimal, wie gesagt, wurde auch wieder eingeschränkt.
Ich glaube, in Europa ist wahnsinnig schwer zu homeschoolen.
So, und dementsprechend, also es kamen dann natürlich auch so Textbausteine nach dem Motto, ja, so genau hat die AfD es nicht gesagt, typisch Fake Medien, Fake News ist dann jetzt so darzustellen, und das fand ich einfach schade, weil es so kurz gesprungen ist, ne? Weil wir haben mit Zitaten gearbeitet aus dem Regierungsprogramm, Frau Maischberger hat mit Sicherheit nichts vorgelesen, was da nicht steht, und sich dann nicht wirklich auch damit inhaltlich auseinanderzusetzen, sondern sofort so in diese Verschwörungstheorie zu kommen, ihr habt es verdreht, ihr habt es falsch dargestellt, ist gar nicht wahr, also der Spitzenkandidat, ich habe ein Video von ihm auf X gesehen, er hat selbst dieses Thema angesprochen. Ja, er hat es natürlich mit anderen Argumenten jetzt, als ich sie habe, für sich als positiv beantwortet. Aber er hat genau dieses Thema selbst beantwortet und dann auch dazu eben kommentiert. Und dementsprechend würde ich dann zumindest mal sagen, müsste diese Debatte geführt werden, inhaltlich von beiden Seiten.
Franka, ich möchte zum Abschluss gerne von dir noch wissen, du hattest, glaube ich, auch erwähnt, dass Deutschland nicht mehr so wirklich Technologieführerschaft übernommen hat oder gerade nicht übernimmt. Gibt es Kraftquellen für uns, das wieder aufzuladen? Gibt es irgendeine Möglichkeit, wo du siehst oder auch irgendwie voraussehen kannst, wo so eine gewisse Vorreiterrolle, Leistung, Vorauslaufen für Deutschland für die nächste Dekade vielleicht Sinn machen kann?
Schwierig aktuell. Also Zukunft wird aus Zuversicht gemacht, und ich bin Optimistin. Ich glaube, uns ist so ein bisschen der Leistungswille abhanden gekommen. Und das hat mit Sicherheit auch Gründe, die nachvollziehbar sind. Also mein Eindruck ist, dass es seit der Corona-Pandemie so ein bisschen ist, wir legen als Gesellschaft verkatert auf der Couch, aber jetzt nicht, weil wir sagen, wir haben einfach keinen Bock, und das ist einfach falsch so. Aber ich glaube, jeder, auch der Bock hat und der Drive hat und der gerne das tut, was er tut, und es sind ja auch viele, merkt, dass die Bedingungen, die Rahmenbedingungen, auch eben die politischen, sehr schwierig sind, um in der aktuellen Zeit mit Gesetzen von vorvorgestern erfolgreich zu sein und wieder wettbewerbsfähig zu sein. Und ob das die Energiepreise sind, die Industrie und die Unternehmen belasten, ob es mit Sicherheit auch das ganze Thema Ausbildung und Personalmangel, zumindest von denjenigen, die wir brauchen in der Ausbildung, ist. Wir haben viele Baustellen, und unser Land ist renovierung- und sanierungsbedürftig, und im politischen Deutsch heißt es nun mal, wir brauchen Reformen. Und dass das, was da jetzt gerade diskutiert wird, wie es diskutiert wird, dass eigentlich der Streit berichtet wird, aber nicht der Vorschlag als solcher, dass bei den Menschen ja eigentlich gar nicht mehr hängen bleibt, worüber streiten sie gerade genau, sondern nur, ach, sie streiten wieder. Und das sind einfach schlechte Signale, das ist eine schlechte Kommunikation und es ist eine schlechte Performance, um einer Gesellschaft Motivation und Leistungsantrieb zu geben. Und dem würde ich heute nicht mehr sagen, wir müssen auf die Gesellschaft blicken und den Leuten sagen, ja, also jetzt steh mal früher auf, oder wie Friedrich Merz sagt, ihr müsst alle mehr arbeiten. Das ist zu kurz gesprungen. Also wer den Menschen nicht die Möglichkeiten gibt, Motivation zum Springen zu haben, ob es die Überstunde ist, die dann steuerfrei geleistet werden kann und ein echter Zuverdienst möglich ist, wie auch immer. Aber grundsätzlich muss einfach ist der Anreiz stimmen, ja. Und ich glaube, wenn du den Menschen sagst, für dich bleibt am Ende mehr übrig, Leistung lohnt sich, dann haben sie eine Motivation. Und ich glaube, die Unternehmer in diesem Land haben schon immer Motivation und sie haben immer als Hidden Champions hier den Laden getragen. Und denen muss man nicht sagen, ihr müsst mal mehr tun, aber die wissen eben auch nicht mehr, wie sie es tun sollen. Ich meine, die Hiobsbotschaften erreichen uns ja wöchentlich in den Medien, ob es Insolvenzen sind, ob es Kürzungen sind, ob es Entlassungen sind. Und deshalb, ich bin nicht zufrieden damit zu sagen, KI wird in Amerika entschieden und alles andere kommt aus China, so sinngemäß. Ich glaube schon, dass wir uns behaupten und definieren müssen. Und dafür muss die Politik endlich die Politik machen und die Rahmenbedingungen schaffen, dass es möglich ist, dass jeder, der Bock hat und Antrieb hat und gut ist, damit auch nach vorne kommt.
Dem kann ich nichts hinzufügen. Ich hatte jetzt noch im Kopf, dass du gesagt hast, du bist Optimistin. Ich glaube, in deinem Leben sind die letzten 18, 24 Monate so wahnsinnig viel passiert. Was ist deine Top-Energiequelle, aus der du gerade die Kraft beziehst, Optimistin zu bleiben? Hast du ein Ritual, Lieblingssüßigkeit?
Es ist in der Tat mein Arbeitsumfeld, weil ich erlebe in den unterschiedlichen Teams, in denen ich arbeite, dass ganz viel möglich ist, wenn man manchmal ausblendet, was alles nicht gut ist und dass man sich über Erfolge gemeinsam freut, dass man manchmal mit mehr Aufwand, aber im Team als Teamleistung Türen öffnen kann und daraus ziehe ich Kraft. Also wenn ich abends meinen Laptop schließe oder im Moment halt dann eher in den Morgenstunden mit meinem Buch und ich habe das Gefühl, das ist wieder was vorangegangen oder jemand anders hatte genauso viel Bock auf ein Projekt wie ich, dann blende ich manchmal einfach die äußeren Umstände aus und die Weltlage und die Nachrichten und denke mir einfach nur, wie cool ist es, wenn du aus vollem Drang und Tatendrang und Motivation und Bock gemeinsam etwas schaffst, was du dir da anguckst und sagst, ist das cool? Und das ist für mich irgendwie Motivation weiterzumachen, zu schaffen, zu verändern, voranzukommen.
Franka, spätestens im Herbst lade ich dich wieder ein, bin ich gespannt, was im Buch steht, bin gespannt, wie die Wahl verlaufen ist und dann können wir mal gucken, was so die nächsten Schritte sind, die so passiert sind. Aber vor allen Dingen möchte ich dann tiefer in dein Buch einsteigen. Tausend Dank, dass du bei uns warst. Tausend Dank für das Gespräch. Ganz liebe Grüße. Alles Gute für dich, Job, Familie und dein Buch. Bis bald.
Vielen Dank und danke, dass ich da sein durfte. Und wir sehen uns nächste Woche in Hamburg.
Sehr gerne. Das war super. Vielen Dank auch dir fürs Zuhören. Um die nächste Folge nicht zu verpassen, klickst du jetzt am besten auf Abonnieren. Damit würdest du mir eine große, große Freude machen. Ich würde sagen, bis dahin ganz liebe digitale Grüße von
Franka
und von Christoph. Tschüss.